Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Guten Morgen, herzlich willkommen zu unseren Informationen aus Religion und Gesellschaft. Am Mikrofon begrüßt Sie Susanne Fritz. Buße für die Erbsünde der USA. Evanston zahlt als erste amerikanische Stadt Reparationen an die Nachkommen der Sklaven. Von der Antike bis in die Gegenwart, die Geschichte der Sklaverei und die Rolle der Religionen. Der Historiker Andreas Eckhardt hat ein Buch über das Thema geschrieben. Und 10 Jahre Präimplantationsdiagnostik in Deutschland. Das Verfahren ist ethisch wie politisch umstritten. Was ist in Deutschland erlaubt, was ist verboten? Das sind unsere Themen in der kommenden halben Stunde. Armut, Rassismus und Polizeigewalt, das sind nur einige Probleme, mit denen Afroamerikaner in den USA zu kämpfen haben. Immer noch sehen weiße Amerikaner in Afroamerikanern Menschen zweiter Klasse. Eine Folge von 250 Jahren Sklaverei, Jahrzehnten der Rassentrennung und der Benachteiligung von Menschen mit schwarzer Hautfarbe bis heute. Seit langem kämpfen Afroamerikaner für Wiedergutmachung. Sie fordern Reparationszahlungen für das erlittene Unrecht. Bislang ohne Erfolg. Doch jetzt zahlt die Stadt Evanston in der Nähe von Chicago als erste Stadt in den USA Reparationen an die Nachkommen der Sklaven. Katrin Brandt berichtet aus den USA.
Die Republikaner haben ihren Schlussstrich schon gezogen.
I don't think reparations for something that happened 150 years ago, for whom none of us currently living are responsible, is a good idea.
Ich glaube nicht, dass es eine gute Idee sei, Reparationen für etwas zu zahlen, das 150 Jahre zurückliegt, sagte Mitch McConnell, der Chef der Republikaner im Senat vor 2 Jahren. Niemand, der heute lebe, sei dafür verantwortlich. Es geht um das, was manche die Erbsünde der USA nennen, das große Unrecht der Sklaverei. Millionen von Afroamerikanern wurden aus ihrer Heimat entführt und von Weißen ausgebeutet. Der Wohlstand der USA gründet auf ihrem Elend. Die Republikaner halten das Thema für erledigt. Jeder habe heute die gleichen Chancen, sagen sie. Unsinn, sagt der Wirtschaftsprofessor William Darity und verweist auf anhaltende Polizeigewalt und Diskriminierung. Darity kann eine Zahl an das Stichwort Wiedergutmachung heften.
Well, the total bill would be in the vicinity of 10 to 12 trillion dollars to eliminate the racial wealth differential that exists in the United States today.
Die Rechnung läge bei etwa 10 bis 11 Billionen Dollar, um die Wohlstandsdifferenz zwischen Schwarzen und Weißen in den USA heute zu beseitigen, sagte William Darity bei NBC. 10 Billionen Dollar, das entspricht rund 8,4 Billionen Euro. In den stark parteipolitisch aufgeladenen Diskussionen versucht die Stadt Evanston, ein Vorort von Chicago, einen pragmatischen Weg. Diese Woche beschloss der Stadtrat, zunächst 400.000 Dollar zur Verfügung zu stellen. Anspruch hat vor allem, wer zwischen 1919 und 1969 in Evanston gelebt hat und dabei auf dem Wohnungsmarkt durch örtliche Gesetze diskriminiert wurde. Reparationen sind Wiedergutmachungen wegen grober Verbrechen oder Handlungen gegen eine Gemeinschaft. Unser örtlicher Fall ist der Wohnungsmarkt, sagt Robin Rue Simmons bei NBC. Die Stadträtin hat das Projekt angeschoben. In vielen Städten, so auch in Evanston, wurden in jenen Jahren Afroamerikaner durch Bebauungspläne ausgegrenzt. Sie bekamen keine Kredite und konnten kein Eigentum erwerben. Wer Anspruch hat, bekommt nun 25.000 Dollar, um sich ein Haus zu kaufen oder es zu reparieren. Das Geld stammt aus einer örtlichen Steuer auf den Verkauf von Marihuana für den privaten Verbrauch. In den nächsten 10 Jahren sollen 10 Millionen Dollar ausgezahlt werden. Die Kritiker sagen, das seien gar keine Reparationen, das sei bloß ein Wohnungsprogramm. Und andere, wie Einwohnerin Rose Cannon, fragen sich:
It could possibly be.
Womöglich werden dadurch die echten Reparationen beschmutzt, die die USA uns schulden. Vielleicht sagen sie am Ende, oh, ihr habt ja schon die 25.000 Dollar aus Evanston. Jetzt streichen wir das, was ihr von uns bekommen hättet.
from what we're going to pay you.
So Cannon gegenüber Reuters. Aber so weit ist es noch lange nicht. Seit Jahrzehnten trommeln zwei Abgeordnete der Demokraten dafür, zumindest doch mal in einer Studie mögliche Reparationen untersuchen zu lassen. Gerade erst gab es mal wieder eine Anhörung dazu. Womöglich ist nun die Zeit reif, nach den Unruhen des vergangenen Jahres und jetzt, wo auch Präsident Biden sich für das Thema einsetzt. Aber das Thema Sklaverei aufzuarbeiten, ist wohl eine Aufgabe für die ganze Gesellschaft.
Buße für die Erbsünde der USA. Evanston zahlt als erste amerikanische Stadt Reparationen an die Nachkommen der Sklaven. Katrin Brandt berichtete aus Illinois. Die Sklaverei ist aber nicht nur ein unrühmliches Kapitel in der amerikanischen Geschichte. Auch in Afrika, Asien und im Vorderen Orient hat es Sklaverei gegeben. Dabei haben die Religionen eine ambivalente Rolle gespielt. Lange Zeit haben Christen und Muslime Sklaverei gerechtfertigt oder geduldet. Der Historiker Andreas Eckert befasst sich in seinem neuen Buch mit dem Thema. Es heißt Die Geschichte der Sklaverei von der Antike bis ins 21. Jahrhundert. Mechthild Klein hat mit ihm gesprochen.
Beim Wort Sklaverei entstehen sofort Bilder im Kopf. Von Atlantiküberquerungen mit verschleppten und in Schiffen eingefärchten Afrikanern nach Nord- und Südamerika. Im Frühjahr 1731 legte zum Beispiel in der Bretagne der Dreimaster Diligent ab. Er hatte Waren aus Holland und Deutschland geladen. Tabakpfeifen, Waffen und Munition sowie hochwertiges Tuch und Brandy. Das Schiff nimmt Kurs auf Westafrika, notierte der erste Offizier in seinem Tagebuch.
An Bord befanden sich zudem 150 Hand- und Fußschellen, mitsamt Schlössern und Schlüsseln. An der Westküste Afrikas wurden 256 Sklaven erworben, in die Schellen gezwängt, über den Atlantik nach Martinique, vor Haiti, verschifft und dort verkauft. Bis auf 9, die die Fahrt nicht überlebt hatten. Im September 1732 kehrte die Diligent mit 251 Zuckerfässern und einigen Schuldscheinen schließlich nach Frankreich zurück.
So schildert der Historiker Andreas Eckert in seinem Buch Geschichte der Sklaverei einen gängigen Handelsturn. Die angeketteten Männer wollten fliehen, meuterten, waren zu allem bereit. Allein im 18. Jahrhundert gab es weit über 17.000 solcher Schiffstransporte mit Sklaven. In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts wurden etwa 3,4 Millionen Afrikaner in die neue Welt zwangsverfrachtet. Doch die Sklaverei war keine Erfindung des 17. oder 18. Jahrhunderts. Sklaverei gab es schon im alten Griechenland und in Rom, im alten China und vielen Teilen Asiens und Afrikas.
Es gibt unterschiedliche Phasen von Sklaverei und auch eine unterschiedliche Legitimation davon. Aber die Sklaverei, die uns am stärksten bewusst ist, also die vor allem in den Amerikas, die beruht sehr stark auch auf einem Gedanken einer Hierarchie von Rassen.
Die sogenannte Hierarchie der Rassen. Das war eine verbreitete, abwertende Sicht auf andere Kulturen, die nicht-weißen Menschen ihre Rechte absprachen. Andreas Eckert lehrt an der Humboldt-Universität zu Berlin. Er sieht als eine der Ursachen für die breite Akzeptanz der Sklaverei nicht nur einen verbreiteten Rassismus, in dem die Schwarzafrikaner ganz unten in der Skala standen. Eine mildere Form der Sklaverei war bis ins Mittelalter auch unter Europäern verbreitet, bis dann die Knechtschaft die Leibeigenschaft ablöste.
Die meisten Zeitgenossen, jedenfalls im 16., 17., 18. Jahrhundert, empfanden das als völlig normal und gar nicht weiter erwähnenswert oder erklärungsbedürftig. Und natürlich ließ sich damit im Zweifelsfall ein gutes Geschäft machen.
Sklaverei wurde nur als Unrecht betrachtet, wenn es eigene Religionsangehörige oder Landsleute betraf. Christliche Konfessionen sammelten auch Geld dafür, dass christliche Seeleute, die von nordafrikanischen Piraten als Sklaven genommen wurden, gegen Lösegeld befreit wurden.
Hieß aber nicht, dass man grundsätzlich etwas gegen Sklaverei hatte. Also auch diese Menschenfreundlichkeit richtete sich nur an die eigenen Glaubensbrüder, während man parallel eben keinen Gedanken an sozusagen versklavte Afrikanerinnen und Afrikaner verschwendete.
Dass die Geschäfte eine Entmenschlichung der Produzenten beinhaltete, das hing nach Ansicht Eckarts auch damit zusammen, dass in Europa die Sklavenarbeit nicht sichtbar war. Dass die exotischen Konsumprodukte wie Zucker, Kakao oder Baumwolle mit Blutzoll und Freiheitsentzug erkauft waren. Die Europäer hätten lange von der Ausbeutung afrikanischer Sklaven profitiert. Übrigens, auch in Afrika bereicherten sich Eliten durch Sklavenjagden und den Verkauf von Menschen auf einem immer weiter anwachsenden Markt. Und wie verhielten sich die Religionen dazu?
Die Kirchen haben sich lange sicherlich nicht mit Ruhm bekleckert, was diese Frage betraf. Ich meine, was man im Mittelalter und auch in der frühen Neuzeit sehen kann, dass sich zunehmend der Mechanismus durchsetzt, dass man keine Menschen aus derselben Religionsgemeinschaft oder Glaubensgemeinschaft versklavt.
Die Religionsgemeinschaft der Quäker in Nordamerika gehörte zu den ersten, die sich gegen die Versklavung unter ihren Mitgliedern aussprachen. In England formierten sich im 18. Jahrhundert erste Sklavenbefreiungsbewegungen, die von evangelikalen Christen getragen wurden. Der Heilige Stuhl in Rom hingegen sprach sich erst 1839, also Jahrzehnte nach dem Beginn dieser Befreiungsbewegungen, gegen Sklaverei als ein Unrecht aus.
Die Geschichte der Religionsgemeinschaften über der Sklaverei ist eine ambivalente, eine vielschichtige. Es gab und gibt teilweise vielleicht bis heute langes Wegsehen. Aber letztendlich gehört natürlich auch gerade Vertreterinnen und Vertreter der christlichen Religionen zu denen, die am nachhaltigsten, am lautesten gegen Sklaverei argumentiert haben zu einem gewissen Zeitpunkt.
Doch auch verstärkter Widerspruch im 19. Jahrhundert bedeutete nicht automatisch das Ende der Sklaverei. In England, einem der größten Player im Sklavenhandel, gab es viele Diskussionen im Parlament. Man argumentierte ökonomisch, dass die Wirtschaft in Großbritannien zusammenbrechen würde ohne den Sklavenhandel.
Und das Interessante ist ja, dass es eben keine ökonomischen Überzeugungen am Ende waren, die die Menschen dazu gebracht hat, die Sklaverei und den Sklavenhandel letztendlich abzuschaffen, sondern es war schon dieses sozusagen politisch-ideologische Moment zu sagen, Sklaverei und Sklavenhandel ist etwas, was wir uns als zivilisierte Nation eigentlich nicht mehr leisten können und wollen.
Heute sprechen Nichtregierungsorganisationen von rund 40 Millionen Menschen, die in sklavereiähnlichen Verhältnissen leben. Das Problem, auch sie sind nicht sichtbar.
Ein klassisches Beispiel sind Arbeiten etwa in bestimmten Minen, aber vor allem auch Prostitution. Zwangsprostitution ist ein weltweit verbreitetes Phänomen, was eben auch sehr deutlich in Richtung Europa weist. Aber dann gibt es natürlich auch etwa in Indien viele, oft auch Kinder oder Heranwachsende, die für keinen Lohn oder sehr geringen Lohn in bestimmten Fabriken schuften müssen. Und natürlich gibt es eben auch eine ganze Reihe von Tätigkeiten, die eher so im Haushalt, im Bereich der Dienstleistungen zu finden sind, wo dann oft Hausarbeit und sexuelle Ausbeutung Hand in Hand gehen.
Hier sind nicht nur Südasien und der Nahe und Mittlere Osten zu nennen, wie der Historiker sagt, das sei weltweit ein Problem.
Diesen Teil auch eines kapitalistischen globalen Systems, an dem sind natürlich auch europäische Länder beteiligt. Die Debatten kennen wir im Grunde etwa, wenn es bestimmte Warenhausketten gibt, die sehr billig T-Shirts und andere Kleidung anbieten. Und die Frage ist, wie ist es möglich, dass das so billig angeboten werden kann? Und da kommt man relativ schnell darauf, dass das so ist, weil Menschen oft auch gegen ihren Willen ausgebeutet werden. Das heißt, das ganze Problem ist nicht etwas, was man einfach in andere Weltregionen abschieben kann, sondern ein Problem, mit dem wir auch im reichen Europa zu tun haben.
Ein Weg, die Ausbeutung zu stoppen, führte über das Bewusstmachen, dass bestimmte Konsumprodukte nur über totale Ausbeutung der Produzenten hier in Europa so billig zu haben sind. Bei den fleischverarbeitenden Betrieben in Deutschland habe man erst durch die Corona-Pandemie genauer hingesehen, sagt Eckhardt. Das internationale Transportwesen wäre ein weiterer Bereich, wo die Subunternehmer der Subunternehmen die Preise so weit drücken, dass die Fahrer oft nur mit Doppelschichten einem finanziellen Ruin abwenden können.
Die Geschichte der Sklaverei von der Antike bis ins 21. Jahrhundert. So heißt das Buch zum Thema von dem Historiker Andreas Eckhardt. Es ist bei C.H. Beck erschienen. Mechthild Klein hat mit dem Autor gesprochen. Bei der Präimplantationsdiagnostik untersuchen Ärzte Embryonen auf Erbkrankheiten oder Anomalien. Danach entscheiden sie, ob der in vitro Fertilisation erzeugte Embryo in die Gebärmutter eingepflanzt werden soll oder nicht. Das Verfahren ist ethisch und politisch umstritten, da es grundsätzliche Fragen nach dem Beginn und dem Wert des Lebens aufwirft. Immer wieder wurde über die PID in Deutschland heftig diskutiert. Während die katholische Kirche das Verfahren grundsätzlich ablehnt, ist die evangelische Kirche in Deutschland in engen Grenzen dafür. 2011 verabschiedete der Bundestag ein Gesetz, das die PID zwar grundsätzlich verbietet, sie aber in Ausnahmefällen doch zulässt. Wann diese Fälle eintreten, darüber entscheiden Ethikkommissionen. Michael Hollenbach berichtet darüber, wie die Arbeit in den Kommissionen funktioniert und welche Erfahrungen Eltern gemacht haben.
Isas Vater ist an der unheilbaren Nervenkrankheit Chorea Huntington erkrankt. Die Erkrankung des Gehirns führt irgendwann zu unkontrollierten Bewegungen und letztlich zum Tod. Die Erkrankung Chorea Huntington wird mit einer Wahrscheinlichkeit von 50% vererbt. Isa erfuhr mit 27 von der Erkrankung ihres Vaters kurz vor ihrer Hochzeit. Sie ließ sich testen. Das Ergebnis: sie ist auch Trägerin des Gens. Sie und ihr Mann wollten gern ein Kind, aber das Risiko vermeiden, dass das Kind auch später an Chorea Huntington erkrankt.
Also Pränataldiagnostik ist absolut bei uns rausgefallen, weil ich da den Gedanken wirklich grausam finde, ein Kind zu tragen und testen zu lassen, dann eben auch eine Abtreibung vollziehen zu müssen. Das wäre für mich auf gar keinen Fall irgendwie eine Alternative gewesen.
Deshalb hat sich Isa für eine PID entschieden. Das bedeutet eine künstliche Befruchtung, die Untersuchung von Embryozellen nach möglichen Gendefekten und die Einsetzung eines gesunden Embryos. Doch um eine Präimplantationsdiagnostik durchführen zu können, muss das Paar zuerst einen Antrag an eine PID-Ethikkommission stellen.
Alle diskutieren darüber, ob das rechtens ist, ob das ethisch korrekt ist. Und da war ich erst am Anfang arg abgeschreckt.
Es gibt bundesweit 5 Ethikkommissionen, die über die eingereichten Anträge entscheiden. Der evangelische Ethiker Arne Manzeschke ist stellvertretender Vorsitzender der Bayerischen Kommission. Er unterscheidet 3 Bereiche. Erstens sogenannte Chromosomverschiebungen.
Es sind in der Regel schwere genetische Schädigungen, die häufig gar nicht zu einer lebensfähigen Leibesfrucht heranreifen können.
In die zweite Gruppe fallen monogene Erkrankungen.
Also beispielsweise Chorea Huntington oder auch zystische Fibrose, also Erkrankungen der inneren Organe, die je nach Ausprägung und nach Krankheitsart sich sehr früh manifestieren.
Und die dritte Gruppe umfasst sogenannte habituelle Aborte, mehrfache Fehlgeburten.
Es gibt tatsächlich in einzelnen Kommissionen die Nachfrage von Paaren, die wiederholte Fehlgeburten haben. Und da kennen wir die Ursache nicht. Wir wissen nur, wenn ein Paar 3 aufeinanderfolgende Fehlgeburten hatte, dass ein hohes Risiko für eine vierte Fehlgeburt besteht, und daraus muss man schließen, dort spielt die Veranlagung eine Rolle, aber wir kennen die Ursache nicht.
Erläutert der Aachener Humangenetiker Klaus Zerres. Er ist Vorsitzender der Ethikkommission Nordrhein.
Diese Indikation ist aus meiner Sicht extrem schwierig.
Immerhin bezieht sich rund ein Fünftel aller Fälle auf diese wiederholten Fehlgeburten.
Das geht im Wesentlichen ausschließlich auf die Tätigkeit einer Kommission, nämlich der Bayerischen Kommission, zurück, die ein Vielfaches von Anträgen verhandelt als beispielsweise die NRW-Kommission.
Insgesamt wurden im zuletzt erfassten Jahr 2018 bundesweit 319 Anträge gestellt. Fast 90% davon wurden bewilligt. In Nordrhein-Westfalen, dem bevölkerungsstärksten Bundesland, wurden pro Jahr ca. 25 Anträge verhandelt, in Bayern dagegen 10-mal so viele.
Das kommt daher, weil Bayern 4 Zentren für die genetische Diagnostik hat, aber sie haben 10 assoziierte reproduktionsmedizinische Einrichtungen und die sind im ganzen Bundesgebiet verteilt. Und das wundert einen dann doch.
Ein weiterer Grund: während allein der Antrag an die Ethikkommission beispielsweise in Nordrhein-Westfalen rund 1.500 Euro kostet, sind es in Bayern nur 200. Die Geschäftsstelle der Ethikkommission wird in Bayern von der Landesregierung finanziert. Erstaunlich ist es schon, dass ausgerechnet Bayern nun so viele Angebote zur PID macht. Denn die Unionsparteien waren und sind mehrheitlich sehr kritisch gegenüber der PID eingestellt. So auch die katholische Moraltheologin Kerstin Schlögel-Vierl. Die Augsburger Professorin ist Mitglied im Deutschen Ethikrat.
Die Präimplantationsdiagnostik bietet halt nur als einzige Handlungsoption der Selektion, der Auswahl. Also es werden dabei Embryonen getötet. Die Schutzbedürftigkeit beginnt von Anfang an bei der Verschmelzung von Ei- und Samenzelle. Bei der Präimplantationsdiagnostik ist das Ziel ja der Auswahl der Selektion.
Auch für Frauen wie die 31-jährige Isa war die Option für eine PID keine leichte Entscheidung.
Dann ist ja auch die Frage, wo fängt Leben an? Wo entscheide ich, ob der Embryo jetzt eingesetzt wird oder nicht? Oder dann doch irgendwie vernichtet wird? Das ist halt schon eine kritische Frage, die jeder sich stellen muss und ob man das machen möchte.
Sigrid Kraumann ist Professorin für Ethik an der Evangelischen Hochschule Rheinland-Westfalen-Lippe. Sie steht der PID kritisch gegenüber.
Also weil ich davon ausgehe, dass die Etablierung von so einem Angebot wie der Präimplantationsdiagnostik Ausdruck der Diskriminierung von Menschen mit Behinderung ist und auch auf die Diskriminierung von Menschen mit Behinderung zurückwirkt.
Sigrid Kraumann ist ebenfalls Mitglied im Deutschen Ethikrat.
Das Problem ist, was wir als Gesellschaft eben für eine Botschaft versenden, dass wir fortpflanzungsmedizinische Methoden etablieren, mit der eben ganz gezielt die Existenz von Menschen mit einer Behinderung verhindert werden kann.
Arne Manzeschke vom Bayerischen Ethikrat ist protestantischer Theologe und Professor für Anthropologie an der Evangelischen Hochschule Nürnberg. Er hat nicht nur die gesellschaftlichen Folgen, sondern auch die individuellen Schicksale im Blick.
Das ist eine Herausforderung. Was uns da auch an, ich sage jetzt mal, persönlichem Leid entgegentritt in diesen Anträgen, es ist enorm. Und das sind dann eben auch Dinge, wo ich meine, dass wir uns als Kirche dazu verhalten sollten und überlegen müssen, wie kann man diese Menschen in ihrer Not auch begleiten.
Die Zahlen der Anträge sind im Lauf der vergangenen Jahre leicht gestiegen, aber von einer gefährlichen Entwicklung, von einer schiefen Ebene, die beispielsweise den Lebensschutz ins Rutschen bringe, könne nicht die Rede sein, meint Manzeschke. Das liege vielleicht auch daran, dass die PID nicht von den Krankenkassen finanziert wird.
Wir mussten es komplett selber bezahlen,
sagt Isa, die PID ja hat durchführen lassen, um zu verhindern, dass ihr Kind das Chorea-Huntington-Gen hat.
Bei uns, wenn man es jetzt alles zusammennimmt, sind wir fast bei 20.000, 22.000 Euro. Das ist natürlich schon ein Batzen an Geld.
Ein Preis, den viele Paare abschreckt, sagt der Humangenetiker Klaus Zerres.
Viele Paare, für die das vielleicht eine Option gewesen wäre, haben dann möglicherweise zwei Alternativen. Sie versuchen im Ausland es günstiger zu bekommen oder sie unterziehen sich einer klassischen Pränataldiagnostik mit Schwangerschaftsabbruch in der Frühphase der Schwangerschaft, die dann als Leistung der gesetzlichen Krankenkassen vollumfänglich finanziert wird.
Die Kirchen lehnen eine Finanzierung der PID durch die Krankenkassen ab. Das sieht die evangelische Ethikerin Sigrid Kraumann, die eigentlich der PID kritisch gegenübersteht, allerdings anders.
Also ich bin der Meinung, wenn wir das schon anbieten, wäre ich auch für die Kostenübernahme durch die Krankenkasse.
Und sie hält auch nichts von Ethikkommissionen, die paternalistisch über das Schicksal der Paare und Embryonen entscheiden.
Wenn wir die Präimplantationsdiagnostik anbieten, dann müssen wir den Eltern überlassen, die Entscheidung zu treffen.
Das Ganze ist ein langwieriger und teurer Prozess, der in der Regel mehrere Versuche einer künstlichen Befruchtung beinhaltet und vor allem für die Frauen physisch und psychisch sehr strapaziös ist. Die Einschätzung von Isa, die mit der PID einen Sohn zur Welt gebracht hat.
Ich meine, wir haben jetzt unseren kleinen Mann und da sich nochmal den ganzen Weg aufzunehmen, würden wir jetzt, glaube ich, nicht machen. Aber es war gut, dass wir es gemacht haben, auf jeden Fall.
10 Jahre Präimplantationsdiagnostik in Deutschland, ein Beitrag von Michael Hollenbach. Und das waren unsere Informationen aus Religion und Gesellschaft. Die Redaktion hatte Christiane Florin. Ich heiße Susanne Fritz und bedanke mich fürs Zuhören.